Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können und auch wieder Gottesdienst miteinander feiern können. Ich fand es sehr traurig, dass man die ganze Zeit dann nur zu Hause sitzen musste und dann auf dem Sofa irgendetwas gesehen hat. So können wir uns wieder versammeln, auch hier in der Gemeinde wieder, auch wenn es etwas schütterer ist als gewohnt. Und so trotzdem, wenn Jesus dabei ist und gegenwärtig ist, wird er uns beschenken. Ich möchte heute mit uns mich einklinken in die Reihe, die hier in der Gemeinde angefangen hat, über die Ich-Bin-Worte Jesu. Und mir wurde gesagt, dass jetzt das Wort dran wäre, ich bin der gute Hirte aus Johannes 10. Die Ich-Bin-Worte sind Worte, wo Jesus sich vorstellt. Wir haben unsere Vorstellungen von Jesus, aber nicht wie wir uns Jesus vorstellen, sondern wie Jesus sich selber uns vorstellt. Darum geht es. Und das passiert in den Ich-Bin-Worten. Jesus tritt vor uns und sagt, wer er ist. Und ich möchte das heute tun, möchte uns dieses Wort versuchen zu erklären aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, wo Jesus vor uns tritt mit diesem Wort. Die sieben Ich-Bin-Worte sind sieben, die sind Bildworte, das heißt, da werden Bilder gebraucht, Jesus vergleicht sich mit etwas. Und ein erstes Wort, mit dem er sich vergleicht am Anfang des Kapitels, ist das Wort von der Tür. Aber ich will doch zu Anfang erst den Text lesen, damit wir wissen, worüber wir hier auch weiter sprechen. Und wir können auch gerne auch mitlesen. Ich bin, sagt Jesus, der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und Nichthirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und ein paar Verse weiter. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das Kapitel beginnt schon mit dem Thema des Hirten. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie das ist mit dem guten Hirten. Und schon in der frühen Christenheit war es so, dass der gute Hirte dargestellt wurde, bildlich dargestellt wurde. Als wir das letzte Mal zusammen waren, da habe ich erwähnt, dass das frühe Symbol für die Christen gar nicht das Kreuz war. Aber das war so ein Symbol, der gute Hirte, der wurde in den Gräbern dann dargestellt. Der gute Hirte in einer Katakombe in Rom. Wir kennen solche Bilder. Meine Eltern hatten mal ein Bild geschenkt gekriegt, das war mit Öl gemalt. Da war eine Mondlandschaft und in dieser Mondlandschaft war ein Hirte, der seine Schafe bewachte. Und sie wollten das nicht wegschenken und fanden das ein gutes Motiv, aber war auch nicht so schön, war sehr dunkel das Bild. Und dann haben sie es trotzdem in ihr Schlafzimmer gehängt und dann war das da die ganze Zeit. Ich fand das nicht sehr schön. Das Problem mit solchen Bildern ist, dass wir uns sehr schwer identifizieren mit so einem Schaf. Keiner will sowas sein, nicht? Also deshalb helfen die uns eigentlich nicht so wirklich, solche Bilder, nicht wirklich weiter, weil das nicht so unsere Welt ist. Am Anfang sagte Jesus, ich bin die Tür. Auch das ist so ein Wort, das wir schwer verstehen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Da spricht er schon davon, dass er der Hirte ist. Denn das sieht so aus, eine Hürde. Also wenn wir mal in Israel waren, dann wissen wir, dass da keine Zäune sind und so weiter. Es ist Wüstenlandschaft, also Steppenlandschaft, da wachsen ein paar Gräser und da sind die zwischen den Steinen, da laufen dann die Tiere rum, die Ziegen und die Schafe. Und die Hirten, die kennen die dann und holen die dann, die rufen dann, die Schafe kennen die Stimme des Hirten, folgen ihm dann. Und dann ist da so eine Hürde, da kommen sie dann abends rein und dann werden die bewacht in der Nacht. Manchmal ist sie auch größer und dann sitzt der Hirte in dieser Tür und bewacht die Herde. Falsche kommen da nicht rein, auch keine wilden Tiere. Und wenn da ein Dieb kommt, der da was rausholen will, dann bewacht er das und dann ist das so. Wahrscheinlich ist das das Bild, das da im Hintergrund steht von diesem Wort, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. An mir kommt keiner vorbei, rein und auch nicht raus. Das heißt, ich halte meine Schafe, ich bin für sie da, ich bewache sie, was dann in dem Wort von dem guten Hirten dann nochmal stärker entfaltet wird. Aber im Grunde genommen ist das hier schon angesprochen. Ich möchte drei Punkte mit uns heute Morgen besprechen, wie wir verstehen wollen, was Jesus hier überhaupt sagt oder was er meint. Das erste ist, der Hirte ist ein Bild für einen Regenten, einen Herrscher in der alten Zeit gewesen. Das zweite, Gott ist ein Hirte. Und das dritte dann, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin Hirte? Schauen wir uns das erste an. Es gibt schon im Altertum gab es so ein Sprichwort schon bei den Sumerern, 3000 vor Christus, 2500 vor Christus, also noch vor Abraham, ein paar hundert Jahre vor Abraham. Da gab es schon ein Sprichwort, das lautete so: Ein Volk, das keinen König hat, ist eine Schafherde ohne Hirte. Wenn ein Volk regiert wird, haben wir heute in unserer Zeit das Bild des Hirten nicht mehr. Wir sprechen da manchmal von einem Landesvater oder von einer Mutti, die sich darum kümmert. Oder bei Bismarck war es der Lotse, nicht? Der wie so ein Steuermann oder so ein Lotse das Schiff dann leitet durch die Unwässer und durch die Klippen und so. Der weiß, wo es lang geht. Aber das Bild des Hirten ist nicht mehr unser Bild. Aber im Altertum, da war das sehr verbreitet. Man sprach dann von einer guten Regierung, nicht von dem guten Hirten, sondern eher von dem rechten Hirten, der rechte Hirte, der richtige Hirte. Das ist ein rechter Hirte, das war der gut. Und die Aufgaben eines solchen Hirten, eines solchen Regenten waren zweifach, vor allen Dingen. Primär ging es um zwei Dinge. Und zwar einmal darum, die Herde zu schützen und das zweite, die Herde zu versorgen. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Gehen wir zunächst mal auf das ein, was heißt, die Herde zu schützen. Freilebende Tiere sind ja bis heute gefährdet. Wir haben Freunde, die wohnen in Hattingen-Bredenscheid und die haben so ein paar Hühner und ab und an kriegen wir da unsere Bio-Eier von denen, von ihren Hühnern. So 12 Hühner ungefähr haben sie da rumlaufen und die müssen geschützt werden. Die sind in einem Stall, da ist oben drüber ein Draht. Und nur wenn Menschen dabei sind, können sie die Hühner rauslassen auf den Obsthof, dann können die da im Gras picken. Ansonsten sitzen sie in ihrem Pirk, da wächst kein Gras mehr, weil die Hühner da alles fressen. Aber wenn da Menschen dabei sind, geht's. Sonst kommt ein Greifvogel, ein Falke oder ein Milan und holt sich da mal so ein Huhn. Und wenn er mal eins geholt hat, dann holt er auch ein zweites und drittes. Also müssen sie die Hühner da einsperren. Das ist so. Mein Nachbar, der hatte mal gesagt, seine Kinder, hatte zwei süße kleine Kinder. Und dann wollte er ihnen zeigen, wo die Eier herkommen. Und dann sagte er, ich schaffe mir so 4 Hühner an oder 5 hat er dann gehabt und Nahen. Und die hat er auch in den Stall reingepackt. So 14 Tage später guckten wir bei uns aus dem Wohnzimmer auf unsere kleine Terrasse da, auf unseren Weg. Und wir dachten, was ist das denn? Sieht aus wie eine Katze. Nee, ist doch keine Katze, da war das ein Fuchs. Der hat sich bei uns schon mal am helllichten Tag, stand der da, guckte sich diesen kleinen Stall an und guckte, wo er da eine Chance hätte, an die Hühner ranzukommen. Also so ist das bei den wilden Tieren. Das heißt, und das war das Hauptmotiv des Hirten im Altertum, die Schafe, Ziegen, das waren Schafe und Ziegen, die zu schützen. Schafe und Ziegen mussten geschützt werden. Und eines, das lesen wir dann auch in der Bibel, in dem Bild von dem David, da steht dann, und da sagte David, als David dann den Goliath besiegen wollte oder den Goliath sah und er gegen den Goliath antrat, da sagte David zu Saul, dein Knecht, er selber, weidete die Schafe für seinen Vater und wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, das heißt, wenn der dann nicht weglief, denn Tiere haben ja auch Angst, sie sind ja auch scheu, sie verdrücken sich, wenn sie können, wenn sie noch die Zeit haben, die Chance haben. Aber wenn er sich dann, wenn er dann aggressiv wurde, das Tier, so ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bär erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister, das ist der Goliath, soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort: Jahwe, der mich aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Das heißt, David weiß, dass er da lebend rausgekommen ist, hat damit zu tun, dass Gott ihn gerettet hat. Der stand in Lebensgefahr bei der Verteidigung der Schafe. Löwe und Bär sind keine harmlosen Tiere. Da muss man nur etwas falsch machen und schon stirbt er und leidet er. Hier so ein Kampf von zwei Löwen, die gegeneinander kämpfen, das sieht schon gefährlich aus. Und wenn man da möchte man nicht dazwischen kommen, das ist schon brutal, wie die dann arbeiten. Und deshalb haben alte Herrscher in der Assyrerzeit das gerne dargestellt, dass der Herrscher ein Löwenbezwinger war. Hier so eine Darstellung von einem assyrischen Herrscher. Er hat schon einen Pfeil oben in der Stirn, das heißt, der ist schon angeschlagen, aber der Herrscher besiegt dann den Löwen. Das heißt, er kämpft und haut ihn nieder. Hier ähnlich, der Ninive, ein assyrischer Herrscher als Löwenbezwinger auf der Jagd oder Löwenjagd, hier da auch wieder der Herrscher als Löwenbezwinger. Deshalb war das Symbol für den Hirten neben dem Stab oft eine Keule, hier eine mazedonische Münze, wo der Herrscher durch das Hirtensymbol der Keule dargestellt wird. Ich habe auch so Stäbe gesehen, da waren an der Spitze dieses Hirtenstabes ein solch fester Klotz, dass man den als Schlagstock so richtig nutzen konnte. Das heißt, wenn man den umdrehte und dann jemanden mit diesem traf, dann war das schon eine sehr effektive Waffe, die der Hirte dann nutzte neben seinem Hirtenstab. Also dass er da richtig auch Gewicht dran hatte, sodass er da zuschlagen konnte, so richtig kräftig. Also Keule und Stab, das sind die Symbole für den Hirten. Die Keule, der Stab ist das Wichtigere, aber die Keule daneben auch sehr, sehr verbreitet. Das Bild für den Regenten, ich sagte gerade schon, es geht darum, die Herde zu schützen, das heißt vor wilden Tieren, das ist eine ganz wichtige Funktion. Und das Zweite ist das Versorgen der Herde. Und da braucht es nicht nur Mut und Tapferkeit, sondern vor allen Dingen Weisheit und Umsicht. Das war als Metapher für den Herrscher, war das ein Bild für die Umsicht. Das heißt, er musste vorplanen, er musste den Weg kennen, er musste wissen, wo sind die Weidegründe, wie ist die Zeit, welche Zeit brauchen wir, wie ist die Strecke, die wir jetzt, wie sind die Jahreszeiten, wann regnet es, wann ist das Wasser aus, wann müssen wir an den neuen Platz gehen. Also Weisheit, alle möglichen Fertigkeiten, Kenntnisse, so umfassend wie möglich, das ist alles mit dem Bild des Hirten verbunden als Herrschermotiv. Der Herrscher ist sehr, sehr weise, der umsichtig, vorausplanend die Dinge im Blick hat und sieht. Soweit zu der Metapher des Hirten für einen Regierenden. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir von Gott als dem Hirten lesen in der Bibel. Und da ist auch schon, das ist ganz viel, was da von Gott gesagt ist. Psalm 95. Denn ein großer Gott ist unser Herr, der Herr, ein großer König über alle Götter. Und er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide. Wir haben einen Regenten, anderes Bild ist auch der König, Gott als König, aber es ist der Regent, diesmal als Gott der Hirte. Wir sind das Volk seiner Weide. Wir sind es, sagt der Psalm, und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, das gehört auch zum Hirten, die Stimme des Hirten hören, der Stimme des Hirten folgen, die Stimme des Hirten kennen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa an der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten. Psalm 100. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, sein Volk und die Herde seiner Weide, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide, hat Luther übersetzt. Und Psalm 121, siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Wir können diese Verse unmittelbar auf uns beziehen. Auch wir sind eine zerstreute Herde. Jetzt sieht man ja viele Lücken, zerstreut durch Corona, zerstreute Herde. Aber es ist die Herde des Hirten. Gott ist da und er wird auch uns als seine Gemeinde nicht vergessen. Wir sind das Volk seiner Weide. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft und in den Zelten Hams. Und er ließ sein Volk aufbrechen, das Exodus aus Ägypten, wie die Schafe. Und leitete sie wie eine Herde in der Wüste. Er führte sie sicher, sodass sie sich nicht fürchteten. Gott hat sein Volk durch die Wüste geleitet. Durch Gefahren, durch Krieg, in Lebensmittelmangel, Versorgungsmangel, Wassernöten. In allem hat er sein Volk geleitet. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand des Mose und des Aaron. Gott führt sein Volk. Er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn weg von den Hürden der Schafe, von den Muttertieren weg holte er ihn, dass er Jakob, sein Volk, weidete. Und Israel, Gottes Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Und dann den Vers, den wir schon gehört haben heute in der Lesung, deshalb lese ich den jetzt nicht. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Herde zugrunde richten. Gerichtswort Jeremias zu seiner Zeit, als die Hirten, das haben die Könige, die hohen Priester, die führenden Leute Jerusalems, sich nicht um das Volk kümmerten. Aber ähnlich bei Hesekiel. So spricht der Herr Jahwe: Siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden sollen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selber weiden. Und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen, aus dem Rachen der Hirten, nicht aus dem Rachen der wilden Tiere, aus dem Rachen der Hirten, retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich bin es. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihre annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist. So werde ich mich meiner Herde annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie verstreut sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Herde weiden. Die Hirten fallen aus, aber Gott selbst wird sich um seine Herde kümmern. Er ist der Hirte seines Volkes. Ich selbst, sagt Gott, will sie lagern. Ich werde mich selbst meiner Herde annehmen. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Mit meinem Recht werde ich, mit meinem Wort, kann man auch sagen, mit meinem Gesetz, mit meiner Tora, mit meinem Recht werde ich sie leiten, sie weiden. Darum, so spricht der Herr zu ihnen, will, weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stößt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, sagt Hesekiel im Namen Gottes. Gott will selber einen Hirten einsetzen, und der sie weiden wird. Mein Knecht David, der wird sie weiden, der wird ihr Hirte sein. Eine messianische Verheißung. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, Jesus der Hirte, und knüpfen da unmittelbar an. Das Matthäusevangelium beginnt im ersten Satz mit dem Wort: Dies ist das Buch von der Geschichte von Jesus, dem Sohn Abrahams, dem Sohn Davids. Jesus, der Sohn Davids. Und Kapitel 2, Da steht in der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die zu Herodes kommen und fragen, wo soll der geboren werden? Und da steht dann, und du Bethlehem, Land Juda. Interessant, David war dort der Hirte in Bethlehem. Als Jesus geboren wurde, waren die Hirten dort auf dem Feld. Und dort wird jetzt der Hirte des Gottesvolkes geboren. Und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Der Hirte meines Volkes wird aus Bethlehem kommen. So kriegen es die Weisen gesagt und so leitet das Matthäus-Evangelium ein und sagt, wer Jesus ist. Jesus ist der, der sein Volk, das Gottesvolk, weiden soll und weiden führt. Die Geschichte aus Lukas, die wir heute in der Lesung gehört haben, hier aus Matthäus. Matthäus ist ein bisschen anders. Die Schlussfolgerung heißt dann, wer 100 Schafe hat, eins verirrt sich. Der gute Hirte sucht seine Schafe. Nicht eins ist wichtig, jedes Einzelne ist wichtig. Wir machen das so, dass wir sagen, naja gut, so ein bisschen Verlust ist immer. Und wenn wir jetzt aus Corona zurückkommen und da fehlen 30 Leute, ja gut, wenn ein paar fehlen, haben wir eben Pech gehabt. Der gute Hirte hat eine andere Denke in dem Zusammenhang. Für ihn ist jeder Einzelne von hoher Bedeutung. Keiner ist unwichtig. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der im Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Das erzählt Jesus von dem Hirten. Das ist das Bild, das Jesus im Hinterkopf hat, wenn er von dem Hirten spricht oder von sich selbst als dem Hirten spricht. Nicht einer soll verloren sein. Dann zieht Jesus durch die Städte und Dörfer und lehrt in den Synagogen, predigt das Evangelium, heilt Kranke und es tut Gutes, predigt viel und tut viel Gutes. Als er die Volksmengen sah, ist Jesus innerlich bewegt, weil die Menschen verschmachtet sind und erschöpft sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen ohne Gott sind wie Schafe ohne Hirten, die in der Dunkelheit sind. Und Jesus als der Hirte sieht das. Er sieht diese Schafe, die verstreuten Menschen, die so hirtenlos sind, so ziellos sind, so unversorgt sind. Dann spricht er zu den Jüngern, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Hier in dem Text, den ich anfangs gelesen habe, aus Johannes 10, wo das Wort steht, von dem guten Hirten, da sind es verschiedene Dinge, die genannt werden, die vor allen Dingen hervorgehoben werden. Der gute Hirte, Jesus von sich selber spricht, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Wir hatten das Bild von David, der sein Leben riskiert hat für die Schafe, indem er mit dem Löwen kämpft, mit dem Bären kämpft. Jesus hat mit dem Fürsten der Finsternis gekämpft und der Fürst der Finsternis hat ihn besiegt. Er hat sein Leben für uns eingesetzt, dass der Fürst der Finsternis und der Zorn Gottes uns nicht reißen kann. Dass wir bewahrt bleiben. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hier sagt Jesus das in diesem Abschnitt, Johannes 10, zweimal hintereinander. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich setze alles ein, ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Das Zweite, was hier betont ist, ich kenne sie, sie kennen mich. Das ist bei den Hürden so, bei der Hürde, die wir am Anfang hatten, da ist das manchmal so gewesen, da kamen verschiedene Herden zusammen, abends in der Hürde, dann wurden die von den Hirten bewacht. Und wenn die morgens wieder auseinandergingen, da brauchte der Hirte nur seinen Ton von sich zu geben und die Schafe wussten, zu welchem Hirten sie gehören. So war das Bild des Hirten, die Schafe kannten die Stimme dieses Hirten. Die Schafe kennen sie und der Hirte kennt auch seine Schafe. Er weiß, welche dazugehören und kümmert sich um sie. Jesus kennt dich. Ich weiß nicht, wie wir uns fühlen, wir waren ja sehr isoliert. Ich selber habe mich auch dran gehalten. Nach der OP musste ich ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen, da ich da nicht so, weil ich etwas isolierter war. Und wie wir uns fühlen, man fühlt sich schon manchmal so abgeschnitten und vereinsamt und zurückgesetzt und man kann vieles nicht mehr normal machen, was man so machen will. Sei sicher, Gott, Jesus Christus, kennt deine Situation sehr, sehr gut. Er kennt dich, das hat er zugesagt. Er ist der gute Hirte, er ist dein guter Hirte. Und er kennt deine Situation, die Not, die Schwäche, die Müdigkeit, die Frustration, alles was da ist. Er kennt dich, das sagt Jesus uns in seinem Wort zu. Und er sagt auch, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, wir dürfen hinhören, wir können hören, wenn er da ist. Er will uns leiten, er will uns führen. Das will er tun. Johannes 17, da betet Jesus und da sagt er das so, ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus das. Diese bewahre sie, ich komme zu dir, heiliger Vater, und bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Als ich bei ihnen war, sagt Jesus, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Wieder das Bild vom Hirten. Ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nur einer, aber das ging nicht anders. Die Schrift musste erfüllt werden. Alle hat Jesus gehalten und er bittet den Vater darum, seine Herde zu bewahren. Der Vater hat genauso ein starkes Interesse daran, die Herde zu bewahren wie der Sohn, wie Jesus selbst. Und wenn Jesus den Vater bittet, erhalte sie in deinem Namen, wird der Vater das tun? Wir können ganz sicher davon ausgehen, dass der Vater das Gebet erhört von Jesus. Erhalte sie in deinem Namen. Ich habe sie behütet, nun Vater bist du dran, sagt Jesus, denn ich gehe. Als Jesus im Sterben war, er weiß, dass er gehen muss, sagt er das seinen Jüngern. Die Schrift muss erfüllt werden, sagt er. Auch das ist verheißen. Schlagen werde ich den Hirten und die Schafe werden zerstreut werden. Er spricht von seinem Sterben. Und ein paar Verse weiter, zwei Verse weiter, sagt dann der Petrus, nein, ich werde dich nicht verlassen, wenn dich auch alle verlassen, alle ärgern an dir, ich nicht. Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Und wir kennen die Geschichte, dass Jesus nach der Auferstehung Petrus noch einmal daran erinnert, in dieser Geschichte in Johannes 21, wo Petrus dann noch einmal dasselbe erlebt, was er am Anfang seiner Bekehrung erlebt, wenn man so will, als er zu Jesus kam und diesen fantastischen Fischzuchter erlebt hat. Und er sieht, die Fische kommen und Petrus fällt vor Jesus nieder und sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt seine eigene Schuld und die Größe und die Schönheit Gottes in Jesus an. Und jetzt erlebt Petrus das nach der Auferstehung noch einmal. Er erlebt den Fischzug wieder und die Fische, da ist Jesus am Ufer. Und dann spricht Jesus ihn an, Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Und damit erinnert er ihn daran. Die anderen hatten nichts gesagt, aber Petrus hatte sich gemeldet. Ich werde dich alle verlassen, ich nicht. Hast du mich lieber als die anderen alle? Bist du größer als die anderen? Und Petrus ist geknickt. Jesus sagt, weide meine Lämmer. Und dann sagt Jesus das noch ein zweites Mal. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Jesus sagt, weide meine Schafe. Damit ist nicht genug. Das dritte Mal, und das erinnert Petrus natürlich an die dreifache Verleugnung. Hast du mich lieb? Das dritte Mal, damals hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Jetzt sagt er, Herr, du weißt es. Und Jesus beauftragt ihn und sagt, weide meine Schafe. Warum? Weil es die Schafe des guten Hirten sind, die Schafe Jesu Christi sind. Die Gemeinde Jesu ist ja nicht unsere. Nicht unsere als Mitarbeiter oder als Leiter oder als Hauptamtliche. Die Gemeinde Jesu ist die Gemeinde des guten Hirten. Und Jesus kommt es auf jeden Einzelnen an. Ich habe in der Zeit, als ich im Krankenhaus war, im Dezember und dann auch im Januar und danach noch viele Vorträge von Ravi Zacharias gehört. Ravi Zacharias, ein Weltevangelist, der vor einem Monat, ungefähr über zwei Monaten gestorben ist. Er ist ein Inder, ist zum Glauben gekommen, lebt in einer Schamkultur in Indien und da hatte sein Vater ihm gesagt, du bringst Schande über die Familie bei den Noten, die du aus der Schule mitbringst. Er spielte immer Cricket und das Ergebnis war, dass er sich schämte für seine Familie oder für das, was er tat und hat sich dann versucht umzubringen, Suizid begangen. Und dann kam er dehydriert ins Krankenhaus und überlebte dann. Dann kam einer mit einer Gideon-Bibel vorbei. Und da hat seine Mutter ihm aus dieser Gideon-Bibel vorgelesen, Johannes Kapitel 14. Hat ihm das Wort gelesen dann, ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Und dann hat er gesagt, wenn das stimmt, dass Jesus das sagt, ich lebe und du sollst auch leben, dann will ich leben und will diesem Jesus folgen. Die Eltern sind dann ausgewandert nach Kanada und dann wollte er erst im Hotelfach arbeiten und später hat er ein Seminar besucht und als er mit dem Studium dann fertig war, wurde er, weil er Inder war und aus dem asiatischen Raum kam, von den Amerikanern, das war Ende der 60er Jahre, nach Vietnam gebracht, um da zu evangelisieren. Und dann hat er in Vietnam evangelisiert, hat einen Übersetzer gehabt, einen anheimischen Übersetzer und dann fuhren sie von Ort zu Ort und haben da eine richtige Erweckung erlebt. Unter den Einheimischen, aber auch unter den amerikanischen Soldaten hat er dort gearbeitet. Dann sind sie unterwegs, mit einmal streikt das Auto, Panne im Auto irgendwo, funktioniert nicht mehr, sie bleiben liegen, versuchen dies und versuchen das, kommen nicht voran, finden keine Lösung für ihr Problem und überlegen sich dann, was sollen wir machen. Dann sind sie da, dann sagen sie, ja gut, jetzt müssen wir ja abends dahin, wir müssen da das Ziel erreichen, lassen wir den Wagen hier stehen, laufen ein paar Anhalter weiter, hält keiner. Dann kommt ein Jeep vorbei, der jetzt eigentlich viel Platz hatte, aber der kümmert sich nicht um die, fährt einfach geradeaus durch. Sind ziemlich frustriert, weil sie abends den Dienst nicht mehr erreichen können, wo sie eigentlich hin wollten. Sagen, das ist also ganz furchtbar. Und dann suchen sie nochmal das Auto zu starten und tatsächlich mit einmal springt er an. Sie fahren weiter, nach ein paar wenigen Kilometern sehen sie den Jeep rechts an der Straße liegen, total zersprengt. Da war irgendwo vom Vietcong da irgendwo so eine Truppe gewesen, die haben dann den aufgelauert. Und wären sie nicht gestoppt worden, wären sie in diese Falle reingeraten, so wären sie in dem Jeep mitgefahren, wären sie in die Falle reingeraten. Eine Geschichte von dem guten Hirten in Aktion. Der gute Hirte führt seine Leute. Er weiß besser, was wir brauchen, als wir es oft meinen. Und wenn wir meinen, wir sind jetzt zurückgesetzt und haben Zeit zu warten, wir müssen eigentlich viel ganz anderes machen, müssen eigentlich unterwegs sein. Nein, der gute Hirte, der weiß schon, was richtig für sein Volk ist und für seine Gemeinde ist. Diese Geschichte, die ist faszinierend. Gut 20, 25 Jahre nachher, in den 80er Jahren, da ist der Rabbi Zacharias, der ist mittlerweile in Atlanta, in Georgia, da kriegt er einen Anruf aus Kalifornien und da ist sein Übersetzer dran. Er erkennt ihn sofort nach zwei Sätzen an der Stimme, ist der Übersetzer von Vietnam, der ist dann dran. Ja, was machst du denn hier in Kalifornien? Da sagt er, ja, pass auf, nachdem die Amerikaner abgezogen sind aus Vietnam, ist er dort geblieben und er wurde beschuldigt, beim CIA mitzuarbeiten. Er spricht zu gut, zu perfekt Englisch, also war er ein Spion und hat gegen das Land gekämpft. Also wurde er jetzt, als er dort war, ins Gefängnis gesteckt, Umerziehungslager der Kommunisten. Kommunistisches Umerziehungslager, er kommt in dieses Lager rein, ist dann da. Jeden Tag Indoktrination. Die Leute grölen dann ihre kommunistischen Parolen und er steht dabei mit schwachem Herzen und weiß, dass Jesus der Herr ist. Einen Gott gibt es nicht, die Welt erlösen müssen wir uns selber, von unserem Elend zu erlösen, das müssen wir schon selber tun und so weiter und so weiter, jeden Tag. Und eines Morgens beschließt er, sagt er, ich halte das nicht mehr aus, ich habe die Kraft nicht mehr, ich schreie jetzt mit. Die kommunistischen Parolen morgens bei der Wache und abends, wenn die da zusammen sind, ich gebe es auf, den Kampf gegen den Kommunismus, gegen den Materialismus, gegen den Atheismus. An dem Tag wurde er verdonnert, die Latrine zu putzen. In so einem Lager ist die Latrine der unschönste Ort, wo man nicht gerne arbeitet. Fürchterlicher Gestank in der Hitze Asiens, fürchterlicher Gestank. Er wird da verdonnert, die Schicht ist fast zu Ende. Da sieht er abends mitten in der Gülle da irgendwo so einen Zettel liegen, wo englische Schrift draus ist. Er kennt, dass englische Schrift ist, geht dann hin, sieht dann das und dann liest er die Worte, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Er sieht, das sind Bibelverse, nimmt einen Schlauch, spritzt diesen Zettel ab, aus der Gülle holt er den raus, steckt ihn ein. Abends liest er in seinem Zimmer, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal? Angst? Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Er konnte nur noch heulen. Saß er auf seinem Bett und heulte und heulte und heulte. Der gute Hirte in Aktion. In extremer Situation geht er ihm nach, gibt ihm das lebensrettende Wort von Gott, das ihm Kraft gibt, durchzuhalten in dieser extremen Situation der Anfechtung. Der gute Hirte in Aktion, er kümmert sich um sein Volk. Noch eine dritte Geschichte, der kam wieder frei, dieser Übersetzer. Er kam wieder frei und dann beschloss er, da sagte er, hier kannst du nicht mehr leben, du musst jetzt auswandern, im Vietcong, kommunistischer Staat und alles, das geht nicht. Und dann kamen ja von Vietnam sehr viele Bootsflüchtlinge, wir müssen ein Boot bauen. Dann hat er ein Boot gebaut, angefangen ein Boot zu bauen. Und so steht er dann da, kümmert sich dann mit anderen und dann kommen mit einmal 4 massive Kerle an seine Tür in Uniform des Vietcong und sagen, Sie wollen ein Boot bauen. Wir haben gehört, Sie wollen ein Boot bauen. Er hat Angst, er sagt, was passiert jetzt mit mir, mit unserem Projekt? Er muss, und er sagt, nein, wir wollen kein Boot bauen, das muss ein Irrtum sein, das passiert nicht. Die Leute sagen, okay, dann ziehen wir wieder ab. Aber belüg uns nicht. Kurz darauf schlägt ihm das Herz und er sagt, Herr Jesus Christus, was habe ich getan? Ich habe diese Leute belogen. Ich habe nicht das getan, was du mir gesagt hast, was dein Wort mir sagt. Herr Jesus, ich will ihnen die Wahrheit sagen. Ich will nicht mehr lügen. Ich will das tun, was du sagst. Schick sie noch einmal, wenn du das willst, dann sage ich ihnen die Wahrheit. Sie bauen das Boot fertig, wollen am nächsten Tag abreisen. Alles vorbereitet, 30 Leute haben sich da verabredet, die in dieses Boot einsteigen. Alles in der Nacht wollen sie dann losziehen, das Boot dahin schleppen, kommen dahin. Da sind die 4 Kerle mit einmal wieder vor der Tür. Und er sagt, jetzt ist alles gescheitert, alles vorbei. Stehen die da und sagen ihm, du hast uns belogen, du willst doch ein Boot bauen. Du hast doch ein Boot gebaut und ihr wollt fliehen. Und er schreit zu Jesus, sagt, Herr, du musst helfen. Und er sagt ihnen dann, ja, wir haben ein Boot gebaut. Und diese Nacht noch wollen wir uns aufmachen und fliehen. Und die 4 Männer sagen, wir kommen mit. Und dann sagt er, bei dem Sturm, den sie dann auf der See erlebt hatten bis zur nächsten Insel, waren es diese 4 Männer, die sie gerettet haben. Die mit ihrer großen Kraft haben sich in die Ruder gelegt, sodass das Boot die Insel erreicht hatte. Wären diese 4 Männer nicht mit an Bord gewesen, sie wären wahrscheinlich untergegangen auf der See. Der gute Hirte in Aktion. Das heißt, er führt sein Volk, aber manchmal ganz, ganz anders, als wir das so denken. Da hat nichts mit Schäferidylle und so etwas zu tun. Aber der gute Hirte ist eine Realität. Er ist da. Er will führen und damit dürfen auch wir rechnen, dass er uns führt. Petrus sagt in seinem ersten Brief dann später weiter, das so weiter, sagt er, es überträgt das an uns und an alle, die in der Gemeinde leiden. Hütet die Herde Gottes. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Seid Vorbilder der Herde. Schafe werden von vorne gehütet. Das heißt, Schäfer geht voran, die Herde folgt einfach hinterher. Vorbilder der Herde, denn der Oberhirte wird da sein. Es ist gut zu wissen, dass der Herr unser Hirte ist. Ich dachte, dass wir es jetzt probieren könnten, diesen Psalm miteinander zu sprechen. Ich glaube, wenn wir das so ganz leise machen für uns, nicht so laut, großen Luftstrom, dann können wir das so miteinander beten und diesen Psalm einfach so miteinander sprechen, denn das gilt ja auch uns, das, was in diesem Psalm drin steht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.
Dieser Schlussgedanke